Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen. Hallo.
Das Sommerloch rückt näher, unsere Themen werden dünner oder auf der Welt passiert nicht genug, um ökonomisch drüber zu reden. Ist das so? Sind ja, wir gerade alle in so einer komischen Hab-Acht-Stellung?
Im Drei-Wochen-Takt.
Aber ja, was es gibt... Das neue Thema ist halt das alte Thema in der Hölle. Aber Christian ist immerhin gut über die Grenze gekommen. Er sitzt total tatsächlich neben mir im Büro. Das ist da auch gut.
Genau. Oder um genauer zu sagen, im Büro nebenan.
Wie war denn die Einreise in die Staaten? War das so schlimm wie so Leute wie ich?
Ich war total nervös. Ich war total nervös, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nachher denken die, ich würde hier arbeiten. Dabei mache ich ja hier bei Rüdiger Urlaub. Nein. Ja, nee, war total entspannt. War wie immer. Hat sich nichts verändert. Ich dachte, oh Gott, das könnte ja fies sein, aber...
Einreise hat geklappt, in den USA ist alles beim Alten, zumindest über die letzten paar Wochen, und es gibt frische Zahlen.
Der sogenannte Advance Estimate des Bruttoinlandsprodukts, also der sozusagen die erste Schätzung, da ist es vielleicht an dieser Stelle nochmal auch als generelles, wir wollen ja hier zur allgemeinen ökonomischen Aufklärung beitragen, vielleicht sich nochmal klar machen, was insbesondere makroökonomische Daten, wie die eben zustande kommen, das ist eben nicht so wie ein Labor, Daten, die man in einem Labor unter kontrollierten Bedingungen oder so misst, sondern das Bruttoinlandsprodukt ist selber eine Schätzung und bleibt letztlich auch immer eine Schätzung, weil wir ja nicht so wie in den Lehrbuchbeispielen, wo man immer so tut, als ob da eine totalitäre Regierung beziehungsweise ein totalitäres Statistikamt wirklich alle Transaktionen, die so stattfinden in der Ökonomie, wirklich eins zu eins kennt. Selbst in totalitären Regimen ist das vermutlich nicht so der Fall, sondern das sind natürlich diese Bruttoinlandsproduktzahlen, die basieren zunächst mal auf Umfragen, die tatsächlich, weil es amtliche Statistik ist, natürlich die Firmen und so weiter, die Entitäten jeweils beantworten müssen. Aber es sind trotzdem Umfragen, da können Fehler passieren, das sind keine Vollerhebungen. Also es wird nicht jede Transaktion wirklich gezählt in diesem physischen Sinne, sondern da steckt selber viel Statistik dahinter. Und deswegen dauert es mal eine ganze Weile, bis wir einigermaßen dann, sagen wir mal, auch konvergierende Bruttoinlandsproduktschätzungen haben, die sich dann nicht mehr verändern. Zum Teil verändern sie sich oft noch Jahre danach. Das hängt dann mit methodischen Änderungen und so weiter zusammen. Aber jedenfalls diese ersten Veröffentlichungen des Bruttoinlandsprodukts jetzt für das erste Quartal, wie gesagt, 2025, das ist jetzt ein Monat ungefähr rum, ja, dieses Quartal, da gibt es jetzt halt schon erste Schätzungen, aber das sind wirklich Schätzungen und dementsprechend muss man das Ganze auch die sind schon mit zum Teil Umfragen unterfüttert, also es ist nicht so, dass es jetzt eine reine Prognose wäre, ist also aber eine Art Hochrechnung vielleicht, so kann man es vielleicht charakterisieren, so ähnlich wie bei am Wahlabend.
Gibt es irgendwo auch Papier darüber, eine Legende dazu oder sowas, die beschreibt, wie groß die Abweichung typischerweise ist? Also wenn es eine Hochrechnung ist, gibt es ja irgendwann ein tatsächliche Daten. Wie groß ist da typischerweise die Differenz?
Die tatsächlichen Daten gibt es halt in einem gewissen Sinne nie. Weil es eben die Vollerhebung nicht gibt. Aber es gibt sozusagen das, wenn man sagt, jetzt haben wir es eigentlich, ne? Und da sind erhebliche Veränderungen durchaus drin. Also sowas wie 0,3% Fehler kommt gar nicht so selten vor. Und es gibt auch eine umfangreiche Literatur in der Makro, die diese Revisionen auch benutzt. Wenn man sich nämlich darüber Gedanken machen will, was wussten die Leute denn zu dem Zeitpunkt, als das Bruttoinlandsprodukt entstanden ist, was war deren Informationen eigentlich und welchen Fehler haben die gemacht in ihren Erwartungen? Da kann man natürlich sagen, okay, mehr Wissen als das, was das Statistikamt dann zu dem Zeitpunkt geschätzt hat, ist unwahrscheinlich. Und dann kann man sich eben Gedanken darüber machen, wie zum Beispiel zu großer Optimismus oder zu großer Pessimismus sich auswirkt. Rüdiger weiß da mehr drüber, das ist eher sein...
Ja, ich habe ein Papier dazu geschrieben, wo wir die allerdings nicht die sozusagen die Schätzung des Statistikamts, sondern die Fed macht das ja auch, die produziert eigene Schätzungen, sogenannte Fed Nowcasts, wo wir die verwenden und dann vergleichen mit den sozusagen finalen Daten. Irgendwann sozusagen friert das dann ein, ja. Es gibt dann, wie gesagt, manchmal gibt es 20 Jahre später nochmal ganz große Revisionen. Das hat aber dann mit der Methodologie, weil man sich sozusagen in den internationalen Abkommen oder so auf eine leicht geänderte Methodologie geeinigt hat und rückupdatet es dann sozusagen, um eine einheitliche Zeitreihe zu haben. Also das gibt's auch, aber ansonsten friert dies dann halt so nach ein paar Jahren, friert es die jeweilige Hochrechnung dann einfach ein und da gibt's dann eine finale Schätzung und die vergleichen wir. Also und dann wissen wir eben sozusagen, was das Wissen bzw. das Unwissen der Fed zum Beispiel zu dem jeweiligen Zeitpunkt war. Und wir schätzen dadurch eben sogenannte geldpolitische Schocks. Also wir benutzen es, um geldpolitische Schocks zu identifizieren. Also jetzt war aber, was sind die Zahlen? Jetzt haben wir groß schon lange drüber geredet, was jetzt, wie die gemacht werden. Also was sind die jetzt? Und in der Tat ist es so, dass wir einen leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zwischen dem ersten Quartal 2025, also amerikanischen realen Bruttoinlandsprodukts, zwischen dem ersten Quartal 2025 und dem vierten Quartal 2024 haben. Also während wir, und zwar annualisiert, in den USA wird es immer annualisiert angegeben und auch saisonbereinigt, kommt auch noch dazu. Also auch diese Zahlen sind dann nochmal sozusagen statistisch aufbereitet. Also sozusagen da wird eine Saisonfigur rausgenommen. Dann haben wir eine realen Wachstumsrate so zwischen den zwei Quartalen, aber hochgerechnet, also mal vier gerechnet, hochgerechnet aufs ganze Jahr von 0,3% negativ. Ja, also wir haben, und das muss man eben sozusagen in Vergleich bringen mit, sagen wir mal, den durchschnittlichen Wachstumsraten der beiden Ökonomie, die annualisierte Quartalswachstumsraten so von, 3,5 plus hatten, also real, ja, da ist noch die Inflation schon rausgerechnet. Das ist schon ein starkes Absinken. Nun muss man fairerweise allerdings dazu sagen, bevor man jetzt sozusagen sagt, dass es sich hier schon um die Auswirkungen der Trump-Wirtschaftspolitik, insbesondere der Zölle hat, das stimmt zwar, aber ein bisschen indirekt und anders vielleicht gedacht als die meisten denken. Also es ist noch nicht so, dass wir das schon in dem Jason Furman, der früher im Council of Economic Advisors war, nennt es sozusagen Kernbruttoinlandsprodukt. Wir sehen es also mit anderen Worten, den Konsumausgaben und den Investitionsausgaben, insbesondere den Nichtlagerinvestitionen, also nicht, wenn du, Investitionen werden aufgeteilt in sogenannte fixe Investitionen, also wenn du wirklich was investiert und dann sozusagen irgendwie unfreiwillige Investitionen, wenn du was ins Lager tust. Also wenn du dir das anguckst, das ist schon noch kräftig gewachsen. Also wir haben insgesamt ein Anstieg von den Konsumausgaben und Investitionsausgaben von real schon noch 3%, was ziemlich kräftig ist. Ja, da würde Deutschland davon träumen. Es ist allerdings so, also wir sehen es noch nicht in der heimischen sozusagen Ausgabeverhalten. Man muss allerdings dazu sagen, natürlich, dass das Zolldurcheinander, das Zollchaos natürlich auch gegen Ende des Quartals erst kam. Und Investitionspläne werden auch nicht so schnell revidiert. Das braucht eine gewisse Zeit. Also ich vermute, dass wir diese Sachen, wenn sie sich denn zeigen werden, wenn die ökonomische Theorie recht hat, dass sich das irgendwann auch in diesen Ausgabentypen zeigen wird, dass wir das erst in den zweiten und im dritten Quartal dann sehen werden. Also,
aber ja. Was genau sehen wir denn dann jetzt eigentlich in dieser Schätzung?
Die Importe. Also es ist ein indirekter Effekt. Wir haben einen massiven Beitrag. Also die Importe sind massiv nach oben gegangen. Naja, warum? Weil die Leute wussten, dass Trump Zölle machen wird und haben sozusagen nochmal eingekauft im ersten Quartal im Ausland, haben ihre Läger aufgebaut, ja, um eben, ja, weil sie wussten oder damit rechnen konnten. Und das konnte man ja nicht nur erst seit März wissen, sondern das wusste man seit Januar von Anfang an. Trump hat ja immer davon gesprochen. Also insofern haben sich die entsprechenden Importeure eingedeckt, um ihre Läger aufzufüllen, um diese Zölle zu vermeiden, die ja dann gekommen sind. Insofern ist es ein etwas merkwürdiger Antizipationseffekt hauptsächlich. Es gibt auch einen negativen Beitrag der Ausgaben des Staates, der Staatsausgaben, der ist auch leicht negativ. Das hat möglicherweise ein bisschen mit Doge zu tun. Also es sind aber relativ kleine Veränderungen, muss man sagen. Also der größte negative Wachstumsbeitrag sind tatsächlich die massiv gestiegenen Importe. Und ich fürchte jetzt so ein bisschen, dass das die Trump-Regierung oder die MAGA-Leute ausnutzen werden und sagen, seht ihr, die Importe sind schlecht. Das hat er ja schon in der Trump 1 immer gesagt. Importe sind ganz schlecht. Die reduzieren unser Bruttoinlandsproduktswachstum, wenn die so hoch sind. Die müssen wir jetzt mal wegkriegen. Ja, so. Das ist ja jetzt so die Logik, die möglicherweise, die verquere Logik, die Trump und die MAGA-Leute jetzt vermutlich oder den Spin, die verfürchte ich, auf diese Ergebnisse bringen werden. Jedenfalls dann, wenn sie sich das im Detail angucken.
Es ist aber dann schon richtig zu denken, dass diese Zahlen im Grunde genommen nicht viel aussagen. Weil diese Effekte, die von höherer Import reduziert, insbesondere wenn der im Grunde genommen Import in Lager reingeht, reduziert das Bruttoinlandsprodukt, das ist ja eigentlich ein statistisches Artefakt. Weil erstens davon auszugehen ist natürlich, dass diese vorgezogenen Importe sich dann unmittelbar ausgleichen durch eben rückgängige Importe. Und dann eben, wie du sagtest, das ist halt so eine Accounting-Logik, die da passiert. Das ist aber nicht wirklich eine Logik von wirtschaftlicher Aktivität, weil normalerweise gehen Importe dann hoch, wenn wirtschaftliche Aktivität hochgeht und höhere Importe sind ein Zeichen von stärkerer wirtschaftlicher Aktivität. Hier ist es halt anders. Das ist so ein bisschen wie diese Situation, dass du in einer wirtschaftlichen Abkühlung zunächst einmal ein Ansteigen der Investitionen meistens bekommst im Sinne der Statistik, weil Lagerhaltungen aufgebaut werden. Leute schaffen nicht mehr dazu verkaufen, was sie hergestellt haben. Und das zählt dann in der Buchhaltung, ist es halt eine Investition, eine Lagerinvestition. Da muss man also ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, wie man diese Zahlen dann bewertet nach vorne raus. Was es dir so sagt, es ist halt viel durcheinander. Ich glaube, das kann man rauslesen.
Darf man die überhaupt bewerten, diese
Zahlen? Ja, die Frage ist, was du mit bewerten meinst. Also im Sinne von daraus extrapolieren, was in den nächsten Quartalen passiert. Ich glaube, da wäre ich vorsichtig, außer zu sagen, dass das Durcheinander, die Unsicherheit, da haben wir mehrmals ja schon drüber gesprochen, hier sich widerspiegelt in wirtschaftlichem Verhalten von Unternehmen, von Konsumenten etc. Und ja, die sind eben vorausschauend. Ja, das ist halt das Typische in der Ökonomie, dass wir es mit Wirtschaftssubjekten zu tun haben, die über die Zukunft nachdenken und dementsprechend auch ihr Verhalten strukturieren und deshalb diese Informationen über die Zukunft dann schon in heutigem Verhalten sich widerspiegeln. Das hat dann auch heute schon Auswirkungen. Ich glaube, das kann man klar sagen und da ist ja viel was passiert.
Also man kann noch nicht sagen, dass wir jetzt sozusagen schon wir sehen sozusagen, ja, der technische Terminus wäre hier eben intertemporale Substitution. Also wie gesagt, du willst eben was noch bekommen jetzt, was du eben später nur teurer bekommen würdest. Das sehen wir, das glaube ich schon. Was wir aber noch nicht sehen, ist sozusagen die allgemeine Stagnation sehen wir hier noch nicht. Die sehen wir in der Tat in anderen Daten, diese Woche ist sehr datenintensiv. Wir werden Freitag auch die ersten Arbeitsmarktdaten für den April sehen. Da kann man, weil, wie gesagt, wir müssen ja klar werden, das Zollchaos ging ja so, wenn ich mich recht erinnere, es ist immer so schwierig, sich daran zu erinnern, weil immer so viel passiert. Aber es ging ja eigentlich erst im März richtig los, wenn ich mich das recht erinnere.
Ja, im März wurde es schlimm, ja.
Also insofern haben wir ja, was das angeht, auch erstmal nur sozusagen, mit anderen Worten, erst im März haben vermutlich zum Beispiel Konsumenten wirklich über das Zollproblem erstmal wirklich nachgedacht. Die Unternehmen vielleicht schon vorher, vor allem die Importeure selber. Aber jetzt so das normale Unternehmen vielleicht, ja, das ist nicht so von Import-Export intensiv ist. Sicher die normalen Haushalte haben vermutlich im Februar und Januar noch nicht unbedingt über Zölle nachgedacht. Da war ja auch der Konsumentenzufriedenheit noch hoch oder relativ hoch. Und insofern sollten wir das im ersten Quartal auch noch nicht unbedingt sehen. Entscheidend werden, wie gesagt, dann das Q2 und Q3. Aber bei den Arbeitsmarktdaten, das wollte ich ja eigentlich sagen, das sind allerdings dann monatliche Daten. Ja, da haben wir ein bisschen höhere Frequenz. Nun ist es auch so, dass Arbeitsmarktdaten tendenziell auch in den USA, noch mehr in Deutschland, aber auch in den USA ein bisschen nachläufig sind. Also der Arbeitsmarkt braucht immer ein bisschen länger, bis er reagiert auf das allgemeine auf die allgemeine ökonomische Aktivität, was einfach damit zusammenhängt, dass es ein bisschen dauert, Leute zu entlassen. Ist umgekehrt, in einem Boom dauert es auch, Leute wieder einzustellen und so. Also der Arbeitsmarkt ist immer ein bisschen nachläufig. Insofern auch da erwarte ich mir jetzt noch nicht große Aufschlüsselungen. Aber vielleicht sieht man schon ein bisschen Abkühlung. Wie gesagt, weil es eben eine Monatsfrequenz ist. Aber was wir eben diese Woche, das kommt am Freitag, da wissen wir dann mehr.
Also am 2. Mai 2025.
Aber was wir diese Woche schon gesehen haben, ist nochmal einen ganz großen Absturz des Konsumentenvertrauens, was eben auch so eine nach vorne schauende Variable ist. Da sind wir jetzt tatsächlich auf Niveaus, die wir so ungefähr in der Corona-Krise hatten. Ja. Und das ist natürlich massiv. Also das sind wirklich ganz massive Abstürze. Und es wäre sehr merkwürdig, wenn sich das nicht dann tatsächlich auch in Q2 und Q3 und Q4 in entsprechendem Kaufverhalten auswirken würde. Und dann würde man es eben auch in diesem Kernbruttoinlandsprodukt in den Konsumausgaben vermutlich dann sehen. Aber das ist abzuwarten.
Da jetzt, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass die Zeitungen jetzt voll sein werden oder in den nächsten 24 oder 48 Stunden voll sein werden mit Abwandlungen von Schlagzeilen nach dem Motto, Trump hat die US-Wirtschaft ruiniert. Ist das eine seriöse Aussage überhaupt auf Basis der Daten, die wir haben?
Ein bisschen Kulturkampf würde dahinter stecken, aber das soll uns ja auch auf Social Media mal erlaubt sein. Naja, also natürlich ist es schon so, wir haben ja die anderen Daten, wir haben den Aktienmarkt, wir haben die Dollarschwäche, wir haben den Anleihenmarkt, wir haben die ganzen Vertrauensindizes, Business und also es ist nicht so, dass insofern kann man das schon, die Daten sprechen ein einheitliches Bild, aber was man eben nicht strikterweise sagen kann, dass man schon in dem tatsächlichen Ausgabe- und Investitionsverhalten in einem aggregierten Sinne, in einem Struktursinne schon, aber in einem aggregierten Sinne schon sehen kann, das wäre tatsächlich Propaganda. Das insofern ist es eine nuancierte Botschaft, würde ich sagen. Aber vielleicht sollte man auch noch sagen, dass es durchaus es kommt auch mit dem Bruttoinlandsprodukt kommt auch ein Preisindex, Index, ja, der gemessen wird. Und da sieht man schon einen deutlichen Anstieg. Also es gibt auch sozusagen auf der Inflationsseite keine guten Nachrichten hier. Wie gesagt, normalerweise wird ja die Inflation, die man so typischerweise kennt, die wird ein bisschen anders berechnet. Die wird nicht über das Bruttoinlandsprodukt berechnet, sondern über Konsumkörbe sozusagen, über artifizielle Konsumkörbe.
Warenkörbe,
das ist das deutsche Wort. Aber die sozusagen als Nebenprodukt oder Zusatzprodukt der Bruttoinlandsproduktsrechnung, weil die musst du ja haben, weil es gibt ja zunächst mal wird das Bruttoinlandsprodukt ja nominal in Dollar berechnet und wenn du das dann real ausdrücken willst in fixierten Dollars von einem bestimmten Jahr, dann musst du ja einen entsprechenden Inflationsbegriff haben. Ja? Also es sind sogenannte Deflatoren und die sozusagen da mitgeliefert werden und die sind auch kräftig angestiegen. Also wir haben zum Beispiel für das gesamte Bruttoinlandsprodukt haben wir einen Anstieg im ersten Quartal von 3,4%. Der war 2,2 im vierten Quartal. Also wir sind auch, was das angeht, weit weg vom FED-Ziel von 2%. Und der Deflator, auf den die FED eben besonders guckt, was ist eben der Konsumdeflator. Also das ist sozusagen der Preisindex, der relevant ist für die Haushalte im Unterschied zu Firmen und den öffentlichen Haushalten, also die privaten Haushalte, der Preisindex ist immerhin auch um 3,6% gestiegen, verglichen mit 2,4% von im Q4. Wenn man manchmal macht, die Energieausgaben und die Essensausgaben, weil die ein bisschen volatiler sind, rausrechnet, dann ändern sich die Zahlen nicht sehr viel. Also auch die Kerninflation ist deutlich gestiegen und das kann der FED halt überhaupt nicht liefern. Sein. Und die FED ist jetzt halt in einem echten Dilemma, ne? Weil Trump will halt, dass sie...
Trump will, dass die Zinsen sinken. Die FED müsste jetzt eigentlich, so, genau. Wenn es jetzt so läuft, wie ich das mal gelernt habe, müsste die FED jetzt sagen, okay, Inflation droht, beziehungsweise ist schon da. Wir kündigen jetzt mal an, dass wir möglicherweise in Quartal 2 oder 3 eine Zinserhöhung machen werden, damit das Geld weniger...
Zumindest ist sie wahrscheinlicher geworden als... Genau.
Und da kommt ja noch die Erfahrung jetzt aus der letzten Inflationsepisode hinzu, dass ich glaube, die Zentralbank, und das gilt für die FED wie für jede andere Zentralbank, glaube ich, jetzt durchaus etwas größere Schwierigkeiten haben zu kommunizieren, dass die Veränderungen vorübergehend seien.
Da geht es jetzt um das Spiel mit den Erwartungen.
Ja, beziehungsweise es gab ja bei der Energiepreiskrise, Inflation, gab es ja zunächst einmal diese Haltung, gerade bei der EZB, auch bei der FED, die FED hat früher reagiert, gab es zu sagen, na ja, das ist temporär, da schauen wir durch. Das ist, jetzt gehen die Energiepreise hoch und dann wieder runter. Also könnte man hier argumentieren, es gibt ein bisschen Tumult, Außenhandel, von der Außenhandelsseite oder so, da gucken wir durch, das wird sich geben. Ich glaube, das ist sehr schwierig, politisch und im Sinne von institutionspolitisch. Ja, das kannst du halt einmal machen und wenn dann halt schief liegst, dann liegst du halt einmal schief, aber dann geht nicht sofort deine Reputation notwendigerweise hops. Aber wenn du das jetzt nochmal machst, und zwar insbesondere auch noch mit einem politischen Druckhintergrund, ich glaube, das ist halt dann ein Reputationsschaden, den die FED eben auch mit berücksichtigen muss.
Was folgt denn dann daraus? Ich überlege, aber was passiert denn? Also Trump wird weiter stänkern. Was macht Powell denn? Bleibt er wirklich bis zum Schluss im Amt? Oder was denkt ihr, wird er eher den Hut nehmen und sagen, komm, leck mir am Arsch, macht euren Mist alleine? Nee,
ich denke schon, dass der bleibt. Aber die Unruhe in der FED, von dem, was man so ein bisschen hört, ist eben schon groß, weil man da auch Sorge einfach hat. Ja? Also man hört eben dann doch, wenn man mal mit Leuten so redet, ja, dass man Angst hat, dass da die Regierung dann doch irgendwie durchgreift. Also in das Personaltableau direkt eingreift, über das, was sie sowieso tut, ne, den Nachfolger bestimmen.
Diese Unsicherheit, die wir da jetzt sehen, in der wir uns befinden, also es sind ja nicht nur die Zölle, sondern es ist ja alles, was diese Regierung treibt. Aus ökonomischer Perspektive, ist das überhaupt irgendwie nochmal reparabel? Was müssen die USA unternehmen, um mich dazu zu bringen, dass ich wieder Aktienfonds kaufe mit einem Übergewicht auf US-Unternehmen?
Ja, das ist schwierig. Ne? Also es ist halt, Reputation aufzubauen, braucht Zeit. Reputation zu zerstören geht halt schnell. Und die USA in einem gewissen Sinne, jedenfalls ein Teil, lebt davon, international eine gewisse Reputation gehabt und aufgebaut zu haben.
Exorbitant Privilege und sowas, ne?
Ja, genau. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, aber eben auch schon nach dem Ersten Weltkrieg beginnend, wo es eben nicht so ein klares Finanzzentrum gab und man so eine, also ökonomisch schwierige Zeit, wegen auch da auf sozusagen handelspolitisch getrieben, aber eben auch für die ganze Welt war eigentlich vermutlich dieses multipolare Finanzzentrum und das war nicht gut. Aber dann hat die USA eben davon profitiert, sozusagen das Weltfinanzzentrum zu etablieren. Aber auch historisch sieht man eben auch, dass das, was man da rausholen kann, rauspressen kann, dass das große Grenzen hat. Also die USA waren, ich weiß nicht mehr genau wann, in den 60er Jahren, haben sie eben Steuern erhoben für das Halten von Dollar von Ausländern in den USA. Ja, weil der Dollar war eben die Transaktionswährung international im Handel sehr stark und deshalb hatten Ausländer eben in den USA Dollarkonten, um da ihre Transaktionen durchführen zu können. Und dann kamen die USA auf den cleveren Gedanken zu sagen, das ist ja super, das können wir doch besteuern. Das stöpfen wir ab, das können wir besteuern. Und dann hatte sich innerhalb von 3 Jahren etwa der Euro-Dollar-Markt in London gebildet. Und wahrscheinlich würde, dass diese Prozesse sind heute schneller. Da kann man von ausgehen.
Du meinst, dass sich der neue,
dass sich solche Finanz, und damit ist der Londoner Markt einfach viel größer geworden, als er war. Dadurch, dass die, insbesondere damals die Europäer, weil das waren eben die beiden großen Wirtschaftszentren, die gesagt haben, ja gut, dann bunkern wir die Dollars eben in London und führen da alle Transaktionen durch. Wir müssen das ja nicht in New York machen. Das ist ja ein relativ guter Ersatz für uns.
Siehst du denn irgendwo schon, dass es solche Ausweichbewegungen gibt? Also dass irgendwelche Handelsplätze irgendwas aus den USA sich zurückzieht und irgendwo anders das Geschäft weiter betreibt? Hieß ja anfangs so, das ist jetzt die Chance für Frankfurt. Wo ich immer denke, naja.
Es ist so, dass die Situation eben deshalb schwierig ist, weil wir einen Brexit hatten.
Mhm.
Ansonsten glaube ich, würde London jetzt drastisch boomen als Finanzmarkt. Ja, jetzt haben wir 3 etwa gleich große Finanzzentren mit London, Frankfurt und Paris. Paris etwas das kleinste, London das größte von den 3, aber der Unterschied zu Frankfurt ist nicht so groß mehr. Also der hat mit dem Brexit abgenommen. Und das ist, macht's halt schwierig, weil diese Sachen sind eben Koordinationsspiele. Und ja, wenn man da so ein Frontrunner hat, der eine gute Ausgangsposition hat, dann kann man sich einfach sehr einfach darauf koordinieren. Und das zieht sich jetzt wahrscheinlich ein Stück weit hin. Und ich glaube, so ein bisschen ist natürlich auch noch das Prinzip Hoffnung. Und man müsste halt auch im Zweifelsfalle Verluste realisieren. Das ist auch immer unschön.
Ja, wem sagst du das?
Ich will vielleicht noch ein bisschen, ich habe jetzt noch mal genauer reingeguckt, auch in die Auflösung des Ganzen. Und also wenn man sich zum Beispiel die Konsumausgaben anguckt, also die haben einen positiven Wachstumsbeitrag, ja. Insofern stimmt es, was ich sage, aber wenn man sich das jetzt mal vergleicht, wieso die Konsumausgaben normalerweise gestiegen sind so in den letzten paar Jahren, dann sieht man da schon auch eine Abschwächung des Wachstums. Also die realen Konsumausgaben sind eben in demselben Zeitraum von Q1 2025, also oder von Q4 2024 bis Q1 2025 sind um nur noch 1,8% gewachsen. Und man muss sich klar machen, dass Konsumausgaben eben sehr, sagen wir mal, sehr, weil da ja viele Dinge ist, die man einfach kaufen muss. Ja, also zum Beispiel Essensausgaben, Mietausgaben, und sie sind einfach fixe Ausgaben. Die sind sehr schwer, die verändern sich nur sehr schwer. Und insofern ist jede Veränderung, große Veränderung im Konsum, muss man sich klar machen, ist schwierig. Aber auch da war das Wachstum zum Beispiel in der Biden-Ökonomie, da hatten wir Wachstumsraten im Konsum so typischerweise ja von 2,5-3%, manchmal auch deutlich über 4-5%.
Das ist deutlich.
Da sieht das mit 1,8 sehen wir schon ein Abflachen des Wachstums. Und ja, und insbesondere, ich schaue jetzt hier gerade auf, und das ist eben auch da habe ich Papiere dazu geschrieben zu diesem Thema, insbesondere eben auch die wenn du dir die nicht die langlebigen Konsumgüter anguckst, also so Dinge, die du, also so eine Maschine, die noch läuft, die du nicht erst, Autos, aber auch eine Waschmaschine, wo du sagst, die eigentlich läuft die noch, ich kann die behalten, andererseits wäre aber auch ganz gut, wenn ich die mir anschaffe, also wo du eine hohe intertemporale Substitutionselastizität hast, also wo es nicht so wichtig ist, ob du die heute kaufst oder morgen, wenn sie kaputt ist, musst du es natürlich heute kaufen, ist klar, aber das ist der andere Punkt, wo du ansonsten, wenn sie nicht kaputt ist, eine relativ gute Entscheidung hast, essen musst du halt jeden Tag, ja, da kannst du nicht so viel über die Zeit verschmieren. Und genau, also da haben wir einen Einbruch von 3,4%. Mhm. Auch was wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Da müssen wir schon in die Corona-Zeit wieder zurückgehen, wo die langlebigen Konsumgüter, die Ausgaben dafür so massiv eingebrochen sind. Also wir sehen auch erste Anzeichen tatsächlich im Konsumverhalten schon, aber es ist noch kein Negativum. Das negative Wachstum, wie gesagt, kommt hauptsächlich über den Anstieg der Importe. Also das, und die, übrigens, ich habe jetzt nochmal genau nachgeguckt, wie die sind, also das ist ja wirklich Wahnsinn, die sind wirklich über 50% oder um 40% insgesamt angestiegen, und bei den physischen Gütern, wenn du die Dienstleistungen rausnimmst, sind es über 50%. Das ist natürlich eine massive Wachstumsrate. Nun ist es so, Importe fluktuieren schon stark, ja, es ist eine sehr volatile Komponente des Bruttoinlandsprodukts, aber 50% Wachstum, das ist schon wirklich, da musst du lange zurückgucken, bis du so was Ähnliches wieder findest.
Ist das eigentlich für so Typen wie euch, ist ja so ein bisschen wie da Türkei, ne? Türkische Zentralbankpolitik die letzten Jahre. Das ist ja eigentlich ein Experiment, was an der ganzen Population ausgeführt wird, und eigentlich kann man sowas ja gar nicht machen, ökonomische Experimente. Jedenfalls nicht, ohne eventuell Schaden zu erzeugen. Ist das für euch jetzt auch irgendwie so,
Das Problem ist, wir sitzen selber in dem Labor.
Ah, okay, verstehe.
Ja, also insbesondere ich. Also insofern ist es sehr unangenehm, ja. Aber ja, klar, natürlich ist es interessant. Und das habe ich mal getweetet, schwacher Trost. Es gibt natürlich, ja, eine gewisse intellektuelle Genugtuung, so be told you so, dass das passieren wird. Und ich meine, was wir sehen werden, ist, dass, oder was wir jetzt zurzeit sehen, ist eben, dass bestimmte Theorien über vielleicht nicht rational, aber immerhin in die Zukunft schauende Erwartungen zum Beispiel, ja. Was wir über internationalen Handel wissen, die ganzen Diversifizierungsargumente, die Skalenargumente, die Supply Chain Argumente. Das sehen wir jetzt, der Unsicherheit. Also Christian und ich haben ja beide sehr über die Auswirkungen von Unsicherheit geforscht und tun das auch noch, ja. Auch das sehen wir jetzt langsam bestätigt. Alle diese Dinge gibt es eine gewisse intellektuelle Genugtuung, aber klar, wenn du da selber drin sitzt, ist es nochmal eine andere Geschichte, ja.
Wo wir es gerade von dem Thema haben, also USA, Zölle, Unsicherheit und so weiter, es gibt noch eine Frage aus der letzten Sendung, eine Nachfrage aus den Kommentaren. Da schreibt ein Hörer oder eine Hörerin namens Chemayo, wäre es jetzt nicht von Seiten Chinas aus schlauer, dass ich eben nicht die Zölle auf den Import lege, sondern tatsächlich auf den Export lege? Die derzeitigen Zölle der USA auf chinesische Waren werden doch von den amerikanischen Konsumenten bezahlt. Die chinesischen Zölle wurden von den chinesischen Konsumenten bezahlt. Wenn China jetzt jedoch noch Exportzölle auf den Handel von China in die USA erhöht, dann bezahlen die US-Konsumenten doch die chinesischen Exportzölle und die US-Importzölle, wobei die chinesischen Konsumenten doch fein raus sind. Also im derzeitigen Szenario schade ich da doch auch meiner Bevölkerung, wobei im zweiten Szenario nur die US-Märkte leiden und China ihre Produkte doch wahrscheinlich überall andershin auch verkaufen können. Wo ist da mein Denkfehler, schreibt er. Und ich denke, während ich das vorlese, dein Denkfehler ist da, dass ich nicht einfach Exportzölle erheben kann, oder?
Doch.
Kann ich das?
Doch.
Geht das so einfach?
Das geht.
Doch, kannst du schon. Aber das ist der klassische Unterschied zwischen, wer führt eine Steuer ab und wer trägt sie ökonomisch. Das nennt man Inzidenz. Das ist genauso wie in Deutschland. Das ist so ein bisschen ähnlich wie der Trugschluss so. Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer müssen beide Sozialbeiträge bezahlen und am Ende, und es ist ganz wichtig, dass sie das hälftig machen, sonst ist es ungerecht. Das ist aber nur die Abführung, wer führt was ab sozusagen, ja. Das ist eine reine nominale Geschichte und hat mit der ökonomischen Inzidenz, wer die Last, die ökonomische Last, zum Beispiel der Sozialabgaben oder eben hier der jeweiligen Zölle trägt, ist nochmal was ganz anderes. Also insofern, das ist schon mal ein grundsätzlicher Denkfehler.
Wenn ich Sozialversicherung bezahlen muss, dann trage ich doch aber auch ökonomische Last.
Nein, nicht notwendigerweise. Lass mich dazu gleich zurückkommen. Vielleicht kurz die Anekdote. Amazon wollte ja jetzt in den USA den Zoll explizit ausweisen und dann hat die Regierung mit Amazon geredet, das machen die das nicht. Und tatsächlich kann man durchaus das gute Argument machen, weil stell dir vor, bleiben wir bei dem Amazon-Beispiel, ich führe irgendein Gut aus China ein und weise jetzt explizit den Zoll aus. Ich weiß ja nicht, wie sich der Exportpreis in Antwort auf die Zölle verändert hat. Also stell dir vor, ich habe irgendwie ein chinesisches Gut, es gibt ein perfektes Substitut, ein amerikanisches Gut dafür. Und das amerikanische Gut kostet 1, ja, ja. Um es einfach zu halten. Und das chinesische Gut wurde das irgendwie für 0,95 verkauft.
Bruchrechnen,
ja? Insofern, na gut. Ja, sehr schwierig. Vielleicht hätte ich sagen sollen, kostet 100 und das andere 95 ist einfach. Machen wir 195, ja. Jetzt kommt da ein 25-prozentiger Zoll mal drauf. Oder ein 25-Einheiten-Zoll ist einfach. Dann würde das chinesische Gut jetzt 120 kosten. Das wird jetzt keiner mehr kaufen. Jetzt geht der chinesische Produzent hin und sagt, okay, das machen wir so, wir verkaufen das jetzt für 75. So, dass es auch 100 kostet. Ja, wer trägt, wenn ich jetzt den Zoll ausweise, dann ist der Zoll 25. Aber wer trägt eigentlich die Kosten des Zolls? Naja, 5 Einheiten trägt der amerikanische Konsument, 20 Einheiten der chinesische Produzent. Also, wie sozusagen, wie im Wettbewerb sich Preise verschieben in Reaktion auf einen Zoll oder eine Steuer ist die zentrale Frage. Also, wenn ich jetzt bei deinen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen, nehmen wir an, wir würden alles finanzieren durch Arbeitgeberbeiträge. Aber die sagen, die Arbeitgeber in der nächsten Tarifverhandlung, hört mal zu, wir haben jetzt eine Erhöhung von 5% der Lohnkosten gehabt, dadurch, dass die Sozialbeiträge gestiegen sind.
Und darum kriegt ihr jetzt 5% weniger Lohn.
Dementsprechend 5% weniger. Und da werden sich die Gewerkschaften nicht wirklich gegen durchsetzen können. Also vielleicht kann man ein bisschen rhetorisch Dinge verschieben, aber eigentlich wird man sich nicht dagegen durchsetzen können, weil der Kuchen ist halt kleiner geworden, der zu verteilen ist. Und dementsprechend ist eben die Frage von Inzidenz und wie man solche Steuern erhebt, ist langfristig nicht so zentral. Ökonomen sind da meistens ein bisschen zu scharf drin, das auch in der kurzen Frist zu betonen, aus meiner Sicht, weil sie überschätzen, wie flexibel Dinge sind. Insbesondere gibt's natürlich in der Regel bei langfristigen Verträgen irgendwelche Preisanpassungsklauseln, die darüber Aussagen treffen, wer eine Veränderung der Steuer zu tragen hat. Ja, also wenn ich jetzt einen laufenden Tarifvertrag habe und da würden jetzt die Sozialbeiträge plötzlich nur noch auf die Arbeitgeber abgewälzt, ne, dann haben die Arbeitnehmer 20% höhere Gehälter, weil die haben halt einen laufenden Vertrag. Ja.
Okay, ja, ja, ja.
Aber du kannst ja ausrechnen, dass die natürlich nicht dauerhaft 20% höher werden, sondern einfach dann mit der nächsten Verhandlung sich das relativ stark wieder einebnen würde. Aber natürlich ganz kurzfristig spielt das eine Rolle. Aber zurück zu der Frage von dem Hörer oder der Hörerin. Es gibt gibt's historische Beispiele für einen Handelsstreit, nämlich zwischen den USA und China in den 80er Jahren. Da ging's um Autos. Um japanische Autoexporte in die USA. Und da hat Japan, um den USA entgegenzukommen, freiwillige Exportrestriktionen sich auferlegt. Da wurden Quoten geschaffen, wie viel Autos japanische Hersteller in die USA exportieren durften. Und da wurden Autos gezählt. Das hat alle möglichen Verwerfungen noch. Da kann man dann auch noch mal rein. Das ist
doch Verknappung. Dann steigen doch die Preise, oder nicht?
Ja, genau. Dadurch, das ist das Gleiche wie ein Exportzoll. Da mussten die Autohersteller Exportlizenzen erwerben. Die wurden versteigert. Und das ist so wie ein Zoll halt. Nur, dass du die Menge festlegst, nicht den Preis. Und ja, das Ergebnis ist natürlich klar. Die Preise für Autos in den USA, japanische Autos in den USA steigen. Oder gegebenenfalls auch nicht, je nachdem, wie der Wettbewerb ist. Und du hast eben Exportzölle bleiben als Revenues zu Hause. Ob du das machen möchtest oder nicht, hängt davon ab, wie die Wettbewerbssituation ist. Ja, also wenn du eine Situation hast, wo du viele heimische Hersteller hast, die ähnliche Produkte herstellen. Also bei den japanischen Autos passt das ganz gut. Ja, die stellten halt japanische Autos, die so eine bestimmte Charakteristika hatten, die amerikanische Autos zu dem Zeitpunkt nicht hatten. Eine gewisse Qualität, eine gewisse Kleinheit vielleicht auch und so weiter. Stellen alle ähnliche Autos her. Dann ist natürlich so ein Exportzoll, der wirkt wie das Bilden eines Kartells. Das heißt, du bringst den Preis in Richtung des Monopolpreises, kannst du den bringen. Und das kann aus deiner Sicht, kann das eine ganz gute Sache sein. Aus Sicht des exportierenden Landes gilt aber eigentlich so im internationalen Handel als ziemlicher Schweinekram, als ziemlich aggressiver Move. Wo es nicht gut funktioniert, ist, wenn du tatsächlich einen Monopolisten hast. Also wenn jetzt man sich überlegt, die EU würde einen Exportzoll auf diese Abnehmspritzen verhängen. Da gibt's einen Hersteller halt in Dänemark.
Echt? Ich dachte, die wird doch auch in den USA gemacht. Das ist doch schon lange nicht mehr nur noch Ozempic. Das gibt's doch schon.
Ich weiß nicht, wie die das in den USA handhaben, aber hier hast du ja verschiedene Zulassungen über den gleichen Wirkstoff. Und ich glaube, es ist Novo Nordisk, die einen dieser Wirkstoffe herstellen. Und ja. Und das kriegst du halt, also es gibt ein Produkt, das ist der identische Wirkstoff, aber ein Produktname ist nur für Diabetiker und der andere Produktname ist nur für Übergewichtige. Vielleicht liegt das daran.
Also es wird auch in den USA hergestellt. Novo Nordisk hat eine Fabrik zum Beispiel in North Carolina.
Ja, aber wenn ich den dänischen Export verteuere, wird wahrscheinlich auch das Zeug, was in den USA hergestellt wird, im Preis steigen, zumindest so lange, bis sie die Produktion hochfahren
können. Ja, oder ich verbiete denen, die Lizenzen zu benutzen oder was auch immer. Ja, alles Mögliche machen.
Heutzutage ist ja alles möglich, genau.
Was ich sagen will, ist, das ist Kappes. Weil die sind ja schon Monopolist. Genauso dieser Maschinenhersteller für Chips,
Produktionsmaschinen.
Ja. Ja, genau. Ja, der ist eben auch Monopolist. Das heißt, der setzt sowieso schon einen Monopolpreis. Und besser als einen Monopolpreis kann ich nicht setzen. Das heißt, wenn ich da einen Exportzoll drauflege, gewinne ich nichts mehr. Ja, und insofern, das mit den Exportzöllen, ich würde das nicht jetzt völlig von der Hand weisen, dass wir so etwas nochmal sehen.
Auf wessen Seite würden wir
das? Auf Seite der Chinesen.
Okay.
Und ich würde es auch im Zweifelsfall, wenn es halt ganz, ganz fies läuft, auch auf der europäischen Seite nicht völlig ausschließen wollen. Das ist historisch in den Zeiten, als der Welthandel in den 20er Jahren völlig zusammengebrochen ist und man eben diese ganz aggressive Handelspolitik betrieben hat, ist das historisch auch passiert. das in anderer Form. Da hat man Kartelle gebildet zum Teil, Exportkartelle.
Genug über Trump und Zölle geredet.
Habemus pactum coitionis.
Reden wir über den Koalitionsvertrag, denn Anfang Mai haben wir wahrscheinlich eine neue Bundesregierung, auch ein bisschen davon abhängig, wie es sich mit den Gewissen der beteiligten Mitglieder des Deutschen Bundestages so verhält. Und wenn wir dann eine Bundesregierung haben sollten, dann haben wir auch einen Koalitionsvertrag, nach dem diese Bundesregierung dann arbeiten wollen wird. Mal gucken.
Also ich sag's jetzt, und der macht dann mit dem Papst eine Herrenboutique in Wuppertal auf.
Habt ihr da reingeguckt in den Koalitionsvertrag? Habt ihr ökonomisch eine Meinung dazu?
Mehrere.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie das Ökonomen immer so tun. Ja.
Genau. Also
frage ich lieber die Juristen.
Genau.
Ja, die sagen, es könnte so sein oder auch anders. Das ist die Aussage der Juristen. Das, was auffällt aus meiner Lesart und mir nicht gefällt, ist, da ist so ganz viel komisches Klein-Klein drin, wo man sagt, warum schreibt man das in einen Koalitionsvertrag rein? Ja?
Gaming-Industrie, die Gaming-Industrie als Schlüssel für Deutschlands Wachstum zum Beispiel, ist also wirklich.
Ja, da ist total viel komisches Zeug, aber nicht nur aus ökonomischer Perspektive, sondern auch aus jeglicher Perspektive hast du irgendwie was ganz, so den großen Wurf, Weltfrieden, den Rest macht dein Ausschuss, und ein paar Zeilen weiter hast du dann, ja, und außerdem soll die 1-Cent-Münze 3 Millimeter kleiner werden. So kommt mir das vor, das ist total strange.
Und für alle wichtigen Dinge wird einfach mal eine Kommission eingerichtet. Es gibt ja 1000 Kommissionen. Also ich habe hier gezählt für Sozialstaat, Rente, Mieten und Schuldenbremsreform. Habe ich mal vielleicht noch mehr, ich habe nicht ganz gelesen, sondern nur die ökonomischen Kapitel, mindestens 4 Kommissionen oder Expertendinger oder sonst was.
Und das macht mir ein bisschen mit dem zusammen mit diesem, dem von der CDU vorgestellten, von der vorgestellten Ministerriege mit den vielen Praktikern, rieche ich da die große Subventionitis für Partikularinteressen. Ich will nicht sagen, dass ich ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Praktikern habe, aber diese Sichtweise, aber eigentlich habe ich sie doch. Nein, aber nee, diese Sichtweise, aber
ich hab sie. Weil das ist so diese alte, das ist diese klassische CDU-Denke, und das ist das durch, und vor allen Dingen bei Merz, weil er halt glaubt, dass er in der Praxis mal war, ja. Diese, man kann es banal sagen, diese Verwechslung von BWL und VWL. Aber überhaupt dieses, die Tatsache, dass jemand eine Firma geleitet haben muss, um was über Investitionen zu wissen, dass jemand mal arbeitslos gewesen sein muss, um was über den Arbeitsmarkt zu wissen oder so. Weißt du, das ist so ein Krisenmissverständnis in Deutschland, dass sich vor allen Dingen die CDU immer, und vor allen Dingen diese CDU immer wieder schuldig gemacht hat, auch in der Vergangenheit schon.
Das ist aber auch Stammtisch, der Stammtisch redet ja auch so, ja, guck mal, der hat ja noch nie in seinem Leben richtig gearbeitet, weil diese Deppen sich einfach nicht vorstellen können, dass es ernsthaft harte Arbeit ist, auch nur Abgeordneter zu sein. Ja.
Gut, wobei da bin ich tatsächlich nochmal eine andere Dimension. Die andere Dimension ist, ob man sozusagen in jenseits der Politik ein bürgerliches Leben geführt hat, in dem Sinne von, also bürgerlich jetzt in einem sehr weit gefassten Sinne, ja, wenn jemand
seinen
Lebtag am Band gearbeitet hat, dann ist es in einem gewissen
nicht
Sinne
vom Kreissaal in den Plenarsaal, das meinst du.
Ja, aber stell jemanden, der am Band gearbeitet hat in den Deutschen Bundestag, und derselbe Stammtisch wird erzählen, der Typ hat ja überhaupt keine Ahnung, der hat ja noch nicht mal studiert.
Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass jemand wie die Bärbel Baas, einen ganz klaren, wenn man das jetzt mal schichtig sehen würde, proletarischen Hintergrund hat, durchaus respektiert wird und auch vom deutschen Stammtisch durchaus respektiert wird. Und ich glaube auch eben, weil, also deshalb sage ich ja, ich bin da nicht total negativ, weil natürlich haben bestimmte Erfahrungen und Probleme zu kennen und sie zu sehen, das hat einen Wert. Aber man darf eben auch sozusagen dieses Praktische, was eben Erfahrungen im Detail liefert und nicht in Wirkzusammenhängen, systematischen Wirkzusammenhängen, ja, das verstellt gegebenenfalls halt die Sicht. Also um Beispiele zu machen, ja, ob jetzt das toll ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn man zusätzliche E-Auto-Subventionen aushändigt, hat eben eine systemische Komponente, und es hat natürlich eine direkte Komponente. Natürlich ist das toll für E-Auto-Hersteller. Ob ich aber jetzt, wenn ich an alle Hersteller von allen Produkten Subventionen aushändige, die ich dann irgendwie ja gegenfinanzieren muss, ob das dann alle Hersteller grundsätzlich besser stellt, das würde ich eben sehr in Abrede stellen und in Zweifel stellen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Leute, die da zu Ministern ernannt werden, zu blöd sind, diese Kombination, also diese Dinge zu sehen, aber es gibt so einen Hang aus dem Praktischen herum.
Es geht gar nicht um zu blöd, sondern es geht um Interessen. Also zum Beispiel, was mir so eben im Subtext an so ein paar Stellen aufgefallen ist, da ist zum Beispiel die Rede Beihilferecht. Ja, also da wird ja erstmal das Bekenntnis zur EU als zu Wettbewerb in der USA, EU. Dann wird aber gesagt, wir müssen mehr beim Beihilferecht mehr Wert legen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist da merkt man auch den subtilen Sprachunterschied. Da denkt irgendwie so der Laie denkt danach, ist beides Wettbewerb irgendwie gut. Nee, da geht's um was ganz anderes. Wenn die sagen Wettbewerbsfähigkeit, dann wollen die eigentlich innerhalb der EU und in Deutschland Monopole schaffen, die dann wettbewerbsfähig oder Großindustrien schaffen, die dann wettbewerbsfähig im internationalen Weltmarkt sind. Das heißt aber nicht, dass das gut für den deutschen und europäischen Verbraucher ist. Auch beim Wettbewerbsrecht, ja, lesen wir immer wieder so Dinge, wo jetzt mal im Grunde steht da, ja, Wettbewerbsrecht ist alles schön und gut. Genau, da wird dann über Fusionskontrolle geredet. Aber wir sollten es mal nicht so genau nehmen bei der Fusionskontrolle in Zukunft, weil eben wieder Wettbewerbsfähigkeiten. Das ist also an einigen Stellen, was vor allen Dingen von einer CDU, ja, die ja also Ludwig Erhard, Ordoliberalismus, angeblich irgendwie davon geprägt ist und war schon immer so, auch Helmut Kohl hat immer gesagt, er will keinen Erhard-Preis gewinnen, sondern Wahlen. Verstanden, ja. Aber also da habe ich schon geschluckt, was sozusagen mal die Einkassierung von Wettbewerb und die Betonung von internationaler Wettbewerbsfähigkeit, das atmet den Geist von Industriepolitik. Und wenn das dann eben kombiniert ist, und da, so muss man es ja sehen, dann kombiniert es mit der entsprechenden Personalpolitik, dann kann man schon sehr, sehr nervös sein.
Das atmet vor allen Dingen, finde ich, den Geist der 1980er Jahre.
Naja, weiß ich nicht.
Lass es die 90er
sein. Wieso? Also E-Auto?
Wir müssen wettbewerbsfähig sein. Das klingt so nach Exportweltmeister. Wir müssen alles dafür tun, Exportweltmeister bleiben zu können.
Ja, okay. Fair.
Egal zu welchem Preis. Das ist so das, wo ich immer denke, nee, eben nicht egal zu welchem Preis.
Das ist, aber es geht eben darum zu sagen, so, wir brauchen Champions, wir brauchen Leitindustrien, Schlüsselindustrien, alles okay. Aber der Punkt ist, wenn das bedeutet, dass Wettbewerbsprozesse ausgeschaltet werden, ja, und da habe ich mir das Gefühl, dass man, wie gesagt, wenn man sagt Fusionskontrolle, alles recht und schön, aber man bitte nicht übertreiben. Ich sehe da schon dann wieder Ministererlaubnisse, also wie gesagt, Erlaubnisse, wo der Minister dann sagen kann, ihr könnt doch fusionieren, eigentlich ist es schlecht für den Wettbewerb, aber aus übergeordneten politischen Gründen und alle diese Dinge, ja, dieses ganze.
Dann hinterher Vorstandsvorsitzender bei E.ON zu werden.
Ja, genau. Um dann, genau, so, das kennen wir hatten das alle schon mal. In dem Sinne ist es sozusagen wirklich klassische, ja, ich würde sagen, großkoalitionäre Politik, denn auch die SPD ist ja da, hat sich da versündigt. Wenn überhaupt waren die FDP und die Grünen dann ein bisschen Korrekturen. Die Grünen haben dann zum Teil das auch gemacht mit der grünen Wirtschaft und so. Will man auch dazu sagen, auch da gab es Industriepolitik. Aber wie gesagt, da habe ich schon ein bisschen geschluckt, wenn ich das so sehe. Das verspricht nichts Gutes, weil die Sachen, die wirklich sozusagen Wachstumsagenten sind, ja, so, also zum Beispiel für mich, ja, die schreiben schon so der zweite Satz in dem Wirtschaftskapitel ist, wir wollen Industrienation und Mittelstandsland bleiben, KI und Gründernation werden und die bla bla bla. Alles super, ja, das finde ich gut. Aber dann, wenn dann über Kapitalmärkte und solche Sachen gesprochen werden, da ist es, also es gibt, ja, dann gibt es diesen Deutschlandfonds, machen sie da, glaube ich, mit 10 Milliarden, wollen sie was reintun, wo Gründer sich dann raus, also Kapitalmittel ziehen können. Es ist aber alles sehr vage, auch das Bekenntnis zum einheitlichen europäischen Kapitalmarkt und einer Bankenunion und so weiter und so fort. Diese Sünde sind dann vage, aber Hauptsache mehr wettbewerbsfähig. Ja, also ich bin da ein bisschen, naja.
Ja, es ist halt sozusagen nirgendwo, dass man sagt, gut, wir haben eine Situation, die ist schwierig und da wird man nicht dran vorbeikommen, auch mal, dass Dinge wehtun.
Du meinst Steuererhöhung für Wohlhabende?
Ja, alles möglich. Es kann sein Steuererhöhung für Wohlhabende, es kann aber auch sein, dass man länger arbeiten muss und auch sozusagen größerer Wettbewerb heißt halt, ich tue Leuten weh, ja, ich tue Leuten weh, die eine eine dominierende Position im Wettbewerb haben, den ich eben Feuerschein hintermache, indem ich deren Konkurrenten fördere. Also indem ich den Konkurrenten ein freies Feld schaffe. Da gibt's ein bisschen was, wo man sagt, okay, es gibt ein paar Sachen, die sind ganz gut, also die in die Richtung gehen auch mehr. Da gibt's was über Notare, meine ich. Das sind so Kleinigkeiten halt. Ja, oder auch wie Dinge klein sind, darin ist dieser Einstieg in diese 10 Euro im Monat für Kinder Beitrag zur Rente Geschichte. Das ist so absurd, weil jetzt schafft man diese Riester-Rente ab, die dazu geführt hat, dass man irgendwie alles Geld, was man ausgeschüttet hat, ging nur im Verwaltungsoverhead rein. Und jetzt schafft man eine neue Geschichte, die aber so klein ist, dass die Verwaltungskosten, das individuelle Konto von jedem Kind dazu verwalten, vermutlich in der Größenordnung liegen von dem, was da reingeschüttet wird. Ich finde das ein bisschen absurd. Ich glaube, ganz ehrlich, da wäre es besser gewesen, man hätte einfach den alten, der auch nicht ideal war, diese Aktienrentengeschichte, man hätte das aus dem alten Koalitionsvertrag umgesetzt. Und das hatte wenigstens eine gewisse Größe und hat eben auch einen Blick gehabt auf Verwaltungskosten. Weil das ist die andere Dimension, weil da wird erzählt von, wir wollen irgendwie Bürokratieabbau machen, aber dann schaffe ich irgendwie 1500 Mini-Regulierungsbeihilfen, die ich alle mache.
Es ist schon sehr kleinteilig. Ich will vielleicht mal was Positives sagen, dass man was ich ganz gut finde, ist, wie sie die Unternehmensbesteuerung gelöst haben. Das ist also kann man vielleicht auch noch anders machen, aber ich finde, das hatten jetzt zu sagen, wir fangen mal an mit erhöhten Abschreibungen.
Ja.
Ja. Also ja. Intertemporal, um dann sozusagen diese Abschreibung, diese Investitionsgüter, die dann schon abgeschrieben sind, die Erträge davon in der Zukunft niedriger zu besteuern. Also da ist eine sehr starke intertemporale Komponente drin. Ich finde es trotzdem nicht so gut, weil so wie es jetzt ja läuft, musst du im Prinzip ist nicht so gut für Startups, glaube ich. In dem Sinne wäre eine Investitionsprämie tatsächlich besser gewesen. Du musst halt jetzt tatsächlich Gewinne haben oder irgendwann mal Gewinne erwarten erstmal, damit du was abschreiben kannst. Aber im Prinzip finde ich diese intertemporale Geschichte, das ist ganz gut, diese Kombination mit heutiger AFA und späterer Unternehmenssteuersenkung. Und ein zweiter Punkt, den ich eben sehr gut finde, was allerdings auch vage genug ist, aber wenn sie das wirklich angehen, fände ich gut, wieder zurückzukommen zu einer rechtsformneutralen Besteuerung. Weil zurzeit haben wir, das hatten wir ja früher mehr oder weniger, als die Kapitalertragssteuer in die Einkommensteuer integriert war, da hattest du mehr, was egal, ob du Personengesellschaft, also nicht ganz egal, glaube ich, aber im Prinzip schon egal, aber ob du eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft warst, was die Unternehmenssteuer angeht. Aber heute ist es ja so, weil wir das eben getrennt haben, mal, ich weiß gar nicht, war das Steinbrück, glaube ich, wurde das ja getrennt, ja?
Ja, wegen der reduzierten Kapitalertragsbesteuerung.
Ja, genau, wir haben jetzt diese zwei, also Kapitalgesellschaften werden ja wirklich ganz anders besteuert als die Personengesellschaften, die nach wie vor mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert werden. Es gibt zwar das Optionsmodell, wo du auch als Personengesellschaft dich als Kapitalgesellschaft besteuern lassen kannst unter bestimmten Voraussetzungen, aber das wird in der Praxis wohl wenig genutzt. Und da will man jetzt hin, da will man nur sagen, also da will man hin wieder zu einer rechtsformneutralen Besteuerung, weil nämlich was mich halt immer auch stört, ist diese ganzen, weil dadurch mal ein Argument wegfällt, das immer wieder von Konservativen und Liberalen eben gebracht wird. Wir können den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer nicht erhöhen, weil das eben die Unternehmen und damit Investitionen treffen wird. Und das ärgert mich halt immer, weil wie gesagt, theoretisch gibt es das Optionsmodell, du könntest umsteigen und könntest dich als Körperschaft eben besteuern lassen, als Kapitalgesellschaft besteuern lassen über die Körperschaftssteuer. Aber wie gesagt, da gibt es auch Hürden. Und da mehr, das sozusagen dieses Argument wegzunehmen, darüber würde ich mich schon freuen, dass man sozusagen an die reichen Privatpersonen gehen kann, ohne direktes sozusagen dann negativ Auswirkungen auf Investitionen, beziehungsweise auf Unternehmensbesteuern und auf die Unternehmenssteuer und damit auf die Investitionen zu haben. Das Argument würde dann wegfallen, wenn man das ernsthaft betreiben würde. Wie gesagt, das ist ein bisschen vage formuliert im Koalitionsvertrag, aber das fände ich ganz gut, wenn das wirklich angenommen würde. Und dann sind natürlich auch die makroökonomischen Sachen, da werden dann Fiskalmultiplikatoren von Infrastruktur von 3 angenommen. Also mit anderen Worten, jeder Euro, der in Infrastruktur investiert wird, hat 3 Euro Bruttoinlandsprodukterhöhung.
Ist das so?
Es ist schon, das ist eine obere Grenze, würde ich sagen. Also das kannst du schon kriegen, aber ich würde bei Infrastruktur 2, und das vielleicht auch noch, wenn du eher eine unterbeschäftigte Wirtschaft hast, wenn du aber eine vollbeschäftigte Wirtschaft hast, drei halte ich, also wenn du das wirklich so als Basisszenario nimmst wie die, das kann man als optimistisches Szenario nehmen. Aber auch das finde ich halt.
Also wenn es 3 sind, dann hast du Zustände, in denen Steinkühler eine 5-Minuten-Pause fordert, ne?
Ja. Also das ist.
Ich merke, ich bin alt.
Das sind so Sachen. Und dann wenig Ambitionen in der im Föderalismusbereich. Ich glaube, ein Großteil der deutschen sozusagen Staatsprobleme oder Staatsineffizienz kommt über eine nicht zu Ende gedachte Föderalismus-Architektur, wenig ambitioniert. Dann wird davon gesprochen, dass der öffentliche Dienst attraktiver gemacht werden soll, aber man liest wenig davon. Da wird dann alle mögliche Familienzeitmodelle und so, alles schön, aber man liest wenig bis gar nichts darüber, ja, dass die Gehälter halt im öffentlichen Dienst für wirkliche Spitzenkräfte nicht besonders attraktiv sind, vor allen Dingen in einem leergefegten privaten Arbeitsmarkt, ja. Auch da müsste man, denke ich, ran. Da wird viel sozusagen an sekundären Stellschrauben, an Gedöns, hätte Gerhard Schröder gesagt, wobei das natürlich, ich will das gar nicht klein machen, Familienkompatibilität ist natürlich wichtig, aber am Ende des Tages glaube ich, wenn man nicht in der Lage ist, auch deutlich marktorientierte Gehälter zu zahlen für bestimmte Bereiche im öffentlichen Dienst, dann wird die Qualität des öffentlichen Dienstes halt auch nicht besser. Also das sind alles so Dinge, wo man, ach, naja, also.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob du, also das ist schon schwierig, wenn du sagst, die spezielle Attraktivität des öffentlichen Dienstes liegt ausschließlich darin, überall zu garantieren, dass du niemals Überstunden machen musst. Damit selektierst du Leute, nämlich Leute, die definitiv niemals Überstunden machen wollen. Und das ist, wenn es dann mal drauf ankommt, nicht ideal. Ich glaube, dass man sagen sollte, wir wollen im Sinne von Heben von Arbeitskräftepotenzialen überall in der Wirtschaft befördern, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf überall gefördert wird, ist eine feine Sache. Dass der öffentliche Dienst besonders attraktiv sein sollte für Leute, deren, sagen wir mal, Arbeits- und Privatmodalität ungewöhnlich ist, und zwar überall, ja, dass das mal sein kann und dass man vielleicht bestimmte Bereiche, alles fein. Aber dass das sozusagen das generelle Modell ist, ich bin da sehr skeptisch, ob das eine kluge Entscheidung ist, diese bestimmte Selektion in den öffentlichen Dienst
natürlich
zu betreiben. Und damit gerade die Leute, die sozusagen, also historisch ist der öffentliche Dienst eben anders gewesen in Deutschland und auch anders gewesen in vielen anderen Ländern. Ich bin persönlich der Meinung, das ist eigentlich kein schlechtes Modell gewesen. Ein kleiner öffentlicher Dienst, der tatsächlich weitestgehend Spitzenpersonal rekrutiert hat. Also wir hatten die Situation mal, das ist nicht Teil im engeren Sinne des öffentlichen Dienstes, aber im weiteren durchaus, dass die Richter bei den Juristen die absoluten Spitzenexamen hatten.
Ist das nicht mehr der Fall heutzutage?
Das ist nicht mehr der Fall. Das ist immer noch so, dass die Gerichte immer noch sich relativ gute Leute aussuchen können. Aber die absoluten Spitzenjuristen, die gehen in die freie Wirtschaft. Warum? Die Gehälter sind halt viel größer. Und die Leute, die sich halt in ihrem Studium massiv reingekniet haben, weil sie irgendwie versuchen wollten, hervorragende Leistungen zu produzieren, die kriege ich eben nicht damit geködert zu sagen, oh ja, es ist aber dann auch schon ganz gut, weil wir die Sitzungszeiten zukünftig halt so machen werden, dass du halt immer dann zu Hause sein kannst, wenn du von zu Hause arbeiten möchtest. Ja, das ist eine Selektion, die, ich glaube, nicht ideal ist. Es ist natürlich immer ein ökonomisch gedachten Trade-off zwischen gute Leute im öffentlichen Dienst und gute Leute, die in der Privatwirtschaft fehlen. Aber ich glaube, historisch ist Deutschland damit nicht schlecht gefahren, durchaus zu versuchen, da eine Bestenauslese für den öffentlichen Dienst zu betreiben. Vielleicht ein anderes Thema, was ich vielleicht positiv nennen will in dem Koalitionsvertrag, ist dieser Punkt zur öffentlichen Investition und zur Entschlackung der Verfahren dort. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ja, zu schauen, wie kriege ich die Planungsverfahren, insbesondere bei Ersatzinvestitionen und auch Ersatzinvestitionen, die zeitangemessene Erweiterungen sind. Also ich baue eine neue Autobahnbrücke, die eine alte Autobahnbrücke ersetzt, aber ich baue die jetzt nicht exakt so, wie die 1950 gebaut wurde, sondern ich baue sie jetzt mit drei Spuren.
Ja, aber dann brauchst du ein neues Planfeststellungsverfahren.
Genau, und das soll eben genau wegfallen.
Ah, okay, das hatte ich gar nicht gefunden. Das heißt, dieser Quatsch mit Ersatzneubau, das schenken wir uns dann für die Zukunft.
Richtig, richtig, richtig. Und auch die Einschränkung der ganzen Umweltverträglichkeitsprüfungen etc. Es gibt nur noch möglichst eine einzige Planfeststellungsprüfungs etc. Modalität und nicht irgendwie drei Verfahren und die sind alle drei separat angreifbar etc. Beim Wohnungsbau will man sich nicht so richtig entscheiden, wo jetzt das Problem liegt. Ob das Problem liegt bei Vermietern, die unendliche Marktmacht haben in einem Mietmarkt, der geprägt ist durch eine extrem niedrige Konzentration von Wohnungsanbietern. Diese Sichtweise die ist dermaßen absurd.
Wenn du in Berlin lebst, dann sieht das sehr plausibel aus. Vielleicht ist es tatsächlich schon so eine Art von Betriebsblindheit, die wir da sehen.
Das ist halt, glaube ich, tatsächlich ein Problem, dass zu viele der Politiker, die darüber nachdenken, zu viele Zeit in Berlin verbringen. Der deutsche Mietmarkt ist geprägt durch ganz viele Kleinvermieter. Also, dass da Marktmacht ist, das ist absurd. Und hier wird verwechselt Marktmacht mit hohen Preisen. Ja, Marktmacht heißt, da gibt's Leute, die lassen ihre Wohnung lieber leer stehen, als sie günstiger zu vermieten. Ich glaube, diese Situation haben wir relativ wenig. Ja, andererseits wird durchaus das Problem gesehen, dass das zentrale Problem des Wohnungsmarktes ist, wird zu wenig gebaut. Und zwar sowohl bei den Fragen der kommunalen Planungshoheit, in die versucht werden soll, wenn ich das richtig lese, möglichst weit einzugreifen, weil das Problem ist, dass die Kommunen eben Bauverhinderungsprojekte häufig sind, weil es halt eine Insider-Outsider-Problematik gibt.
Ach so, weil die bestehenden Immobilien dann im Preis sinken, wenn es noch ein Neubaugebiet gibt.
Ja, und die Leute, die da halt schon wohnen, die müssen sich dann halt Infrastruktur noch mehr Leuten teilen und das wollen sie nicht und dann sind ne, und so weiter. Und da will man offensichtlich ran, aber gleichzeitig hat man dann, oh ja, aber das Bauen ist dann doch irgendwie schlecht, weil wir haben diese empirische Korrelation zwischen, wenn mehr Baukräne stehen, dann steigen die Preise, woraus nicht feucht ist, wenn mehr gebaut wird, dass deshalb die Preise steigen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall und dazu gibt's umfangreiche, also erstens offensichtlich intuitiv, aber zweitens gibt's dazu auch umfangreiche Evidenz, dass zusätzliches Bauen einfach der zentrale Hebel ist und das Ausweisen von Bauland der zentrale Hebel ist, um Wohnungen billiger zu kriegen. Das ist drin, ist vielleicht ganz gut.
Ich darf auch noch zwei Sachen sagen, die mir gefallen haben. Nummer eins ist zu sagen, wir gehen weg von diesen Berichtspflichten und mehr zu einem stochastisch überprüfen und dann, wenn bei Verstoß, hoch bestrafen Modell. Ich glaube, das sollte man viel weiter noch ausbauen. Also mit anderen Worten, du berichtest nicht mehr, ob du jetzt wirklich keine Kinderarbeit hast, sondern es gibt ein Gesetz, das verbietet es. Und dann gibt es eben Stichproben, also so wie wir im Prinzip Steuerüberprüfungen machen. Ja,
und dann drakonische Strafen. Also wenn die dann auch tatsächlich durch...
Ja. Und dann gibt es drakonische Strafen, halte ich für ein viel besseres Modell. Die Berichtspflicht wirklich auf die, was notwendig ist für die amtliche Statistik beschränken, was wichtig ist für die Steuerung der Wirtschaftspolitik. Da bin ich ja auch selber Lobbyist in Deutschland, um das eben zu verbessern, den Zugang zur amtlichen Statistik für die Wissenschaft und die Wirtschaftspolitik, darauf beschränken und ansonsten möglichst alle Berichtspflichten abschaffen und dann bei Zuwiderhandeln drakonische Strafen bis auch Gefängnisstrafen. Also ich glaube, das als Philosophie.
Daran wird es aber wieder scheitern, weil sowas funktioniert. Also ich kenne in Deutschland jetzt spontan keinen Bereich, in dem sowas funktionieren würde.
Warum? Warum soll das nicht funktionieren?
Selbst wenn es drakonisch, wo gibt es denn drakonische Strafen, die dazu führen, dass...
Die sollten das halt tun. Das musst du natürlich implementieren. Als das eine
ja, klar neue musst Philosophie. Du das implementieren.
Aber das ist doch besser, als wenn alle schreiben müssen, wir benutzen keine Kinderarbeit. Ist doch völlig.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das die sinnvollere Lösung ist. Aber das haben wir noch nie so gemacht. Und das haben wir noch nie so gemacht, ist ein gewichtiges Argument
ja,
in Deutschland.
Ja, aber
das
steht
ist so ein
zumindest
Problem
im BOA-Vertrag drin, dass man im Prinzip in diese Fair Richtung enough. Hin will. Und ich würde sagen, man müsste das müsste noch viel mehr betont werden. Das will ich nur sagen. Das ist ein positives, kleines Goldstück, das ich gefunden habe. Letzter Punkt. Ein anderes, was ich selber gemerkt habe, Christian kann da auch ein Lied von singen, dass man die ressortübergreifende Zusammenarbeit verstärken will. Ich vermute auch, dass das ein leeres Wort ist und dass gar nichts passieren wird, weil dieses Silo-Denken in Berlin sehr stark ist. Aber wer jemals wirklich mit Ministerialen zu tun hat und gerade im Bund, ich bin immer wieder beeindruckt, auch es ist also nicht, das Problem ist nicht, dass da kein Humankapital sitzt. Die Bundesbehörden, die Bundesministerien, da sitzen kluge Leute, die wissen, was sie tun, die sind jedenfalls in ihrem Bereich oft sehr hochgebildet. Sehr, 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 alles sehr gut. Also der Punkt ist, um dann wirklich Gesetze zustande zu bringen, müssten die eigentlich ressortübergreifend arbeiten. Und da hapert's. Da gehst du dann hin und stellst eine Idee dem Kanzleramt vor, dem BMWK, dem BMF und keiner redet miteinander. Anstatt, dass die sich alle, die sich mit so einem Thema beschäftigen, alle mal in einem Raum versammeln, ja, das passiert viel zu wenig in Berlin. Und das merkst du selber, wenn du, ja, wenn du zum Teil Lobbyist für Ideen bist oder in meinem Fall für eine besseres Forschungsdatengesetz und so. Das Silo-Denken in Berlin, diese Struktur dieser Ministerien ist so schlimm, ja, dass die Effizienzverluste, die dadurch stattfinden, wie gesagt, auch da steht was drin im Koalitionsvertrag. Meine Vermutung ist, es wird gar nichts passieren, weil diese Häuser einfach so aufgebaut sind, dieses Ressortprinzip so stark ist. Aber das ist ein Effizienzverlust, den sich, glaube ich, der Normalbürger, der eben noch nicht direkt mit der Bundesregierung zu tun hat, gar nicht vorstellen kann.
Und während wir in dieser Sendung gelernt haben, dass Spitzenjuristen gerne in die Wirtschaft gehen, wissen wir nicht, was Spitzenökonom Bachmann heute noch machen wird. Aber er wird was machen und darum beenden wir die Sendung heute ein bisschen früher, als wir normalerweise lang sind oder als wir typischerweise, muss man sagen, lang sind. Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank.
Tschüss. Danke euch allen. Tschüss.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.